Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2, es ist 11:03. Seit rund 10 Jahren wird in Zürich eine außergewöhnliche Sammlung lateinamerikanischer Gegenwartskunst zusammengetragen. Sie heißt Daros Latinamerica und dahinter steckt die private Sammlerin Ruth Schmidt-Heini. In den Zürcher Ausstellungsräumen werden immer wieder Teile der Sammlung vorgestellt. Derzeit ist unter dem Titel For You, Para Usted ein beeindruckender Querschnitt durch die aktuelle künstlerische Videoproduktion Lateinamerikas zu sehen. Hans-Michael Herzog, Leiter der Sammlung, gibt im Gespräch mit Barbara Basting Auskunft über die Eigenheiten der lateinamerikanischen Videoszene und äußert sich zur Ankaufspolitik wie auch zu den Zielsetzungen von Daros Latinamerica.
Das Geräusch, das wir eben gehört haben, heißt Sonidos de la Morgue. Es sind Geräusche aus dem Leichenschauhaus von der mexikanischen Künstlerin Teresa Margolyes. Es sind schaurige Geräusche. Sie, Hans-Michael Herzog, haben sich entschieden, diese Arbeit in die Videoausstellung For You, Para Usted über lateinamerikanische Videokunst aufzunehmen. Warum?
Nun gut, Teresa Margolyes ist sicher nicht ein typischer Fall für gesamte lateinamerikanische Kunst. Sie war Zeit ihres Lebens eine sehr extreme Künstlerin, die immer bis zum Anschlag gegangen ist, vor allem mit dem Besucher. Und Sie denken an ihre Arbeiten, wo sie Seifenblasen hat in die Luft pusten lassen, die dann mit den flüssigen Überresten toter Körper gesättigt war, etc. Oder mit dem Fett von Toten Wände hat bestreichen lassen. Sie kümmert sich direkt schon seit vielen Jahren um den Tod, löst das oft in sehr minimalistischer Manier, eigentlich gut in meinen Augen. Das Interessante ist natürlich wirklich bei dieser Arbeit, dass wir überhaupt kein Bild bekommen, dass wir das Bild in unserem Kopf schaffen müssen. Und ich denke, das fährt dann schon ein, wenn man diese zersägten Knochen sich anhört. Eben, es ist wirklich der direkte Vanitas-Appeal, der einem überkommt. Zu Recht befasst sie sich seit vielen Jahren mit Tod und Verderben und Droge und Grausamkeit. Wie wir ja gerade gesehen haben, ist Mexiko voll davon und immer mehr. Sie will schockieren, sie will einfach den Zuschauer mit der Nase auf die Missstände stoßen. Da gibt es einige Künstlerinnen, vor allem in dieser Ausstellung For You, die dies, jede natürlich ganz unterschiedlich in ihrer spezifischen Art und Weise auch tun. Es gibt aber des Weiteren auch eine ganze Reihe Arbeiten, die das Thema Gewalt etwas metaphorischer, etwas sanfter behandeln.
Aber lassen Sie uns vielleicht mal zuerst noch zu diesen sehr extremen und direkten Umsetzungen kommen. Mir ist das auch aufgefallen. Also Sie zeigen ja insgesamt 22 Künstlerinnen und Künstler und 35 Arbeiten. Man kann in dieser Ausstellung mehr als 5 Stunden, fast 6 Stunden verbringen, bis man alles gesehen hat. Aber selbst wenn man nur relativ kurze Zeit dort verbringt, kriegt man ja einen sehr guten Eindruck von bestimmten Charakteristika. Und was Sie sagten, also gerade die Künstlerinnen, die haben ja wirklich zum Teil Arbeiten, die sehr direkt Brutalität und Gewalt thematisieren, dazu bieten. Also ich denke zum Beispiel an eine Arbeit von Clemencia Echeverri, einer Künstlerin aus Kolumbien. Und das sieht man auf 2 einander gegenüberliegenden Bildschirmen einen reißenden Fluss. Man denkt, ja, ist das vielleicht eine dieser Überschwemmungskatastrophen, die man sie aus Lateinamerika kennt, aus den Nachrichten. Und dann sieht man da Stoffe treiben, Körper mit der Zeit. Man fragt sich, sind es Körper, sind es keine? Extrem eigentlich.
Na gut, extrem schon, aber das sind natürlich auch Realitäten, die zugrunde liegen, die furchtbar extrem sind, gerade in Kolumbien, einem Land, das seit über 50 Jahren wirklich im Bürgerkrieg lebt und aus unterschiedlichen Gründen es nicht schafft, sich davon zu befreien. Wenn man jetzt Kolumbiens Kunstlandschaft betrachtet, alle ernstzunehmenden Künstler befassen sich permanent auch, zumindest unter anderem auch mit dem Thema der Gewalt. weil es einfach allgegenwärtig ist. Und wir haben ja ohnehin in unserer Sammlung die zugrunde liegende Idee, dass wir Kunst sammeln und natürlich dann zeigen möchten, die relevant ist in dem Sinn, dass sie mit dem Leben zu tun hat. Also wir kaufen nie l'art pour l'art, einfach Kunst, die nochmal eine kleine ästhetische Spielerei mehr birgt, sondern wir möchten mit der Kunst aus Lateinamerika natürlich auch bedingt und mittelbar die soziale, die politische und gesamtgesellschaftliche Situation spiegeln. Und natürlich ist es mir dann angelegen, Werke zu suchen und zu finden, die entsprechend aussagekräftig sind. Aber eben, wie gesagt, das muss nicht immer unmittelbar sein. Mir ist es eigentlich angelegener, Arbeiten zu zeigen, die auf verschiedenen Niveaus arbeiten. Eben bei Teresa Margolyes funktioniert das auch mit der Imagination des Betrachters. Selbst auch bei Clemencia Echeverri nicht. Das ist ja der Fluss, der Rio Cauca aus Kolumbien, der eigentlich ja Wasser, Fruchtbarkeit bringen sollte, der aber gleichzeitig schon per se als Fluss gewalttätig dargestellt ist. Und dann kommen diese kleinen Assoziationen in Richtung Blut, in Richtung Stofffetzen, die, denke ich, aber immer noch auf eine recht elegante Art und Weise daran erinnern, was tatsächlich permanent in diese Flüsse geworfen wird, nämlich menschliche Kadaver.
Nun gibt es ja ebenfalls von Frauen auch ganz andere Arbeiten. Gleich am Eingang zu Ihrer Ausstellung haben Sie eine platziert. Das ist diese Arbeit von Donna Conlon. Das ist interessanterweise jetzt eine Amerikanerin, die nach Panama gezogen ist. Und sie ist 1966 geboren. Ihre Arbeit ist ja sehr witzig auf den ersten Blick. Sie macht sich die Tatsache zunutze, dass es eine bestimmte Ameisenspezies gibt, die sogenannten Blattschneiderameisen, die säbeln aus Blättern so kleine Abschnitte raus und tragen die dann auf ihrer Ameisenwanderung mit sich herum. Und da hat sie jetzt diesen Ameisen die Wappen lateinamerikanischer Staaten vorgesetzt. Die haben die schön zerlegt und tragen die jetzt über den Waldboden. Das ist ja vordergründig eine sehr amüsante Arbeit. Sehen Sie das auch so?
Natürlich, sie ist witzig und das ist für mich auch ein wichtiges Kriterium. Ich meine, manche Arbeiten können einfach nicht witzig sein, das brauchen sie auch nicht, aber umso schöner, wenn man eine solche Arbeit finden kann, die auch natürlich auf unterschiedlichsten Ebenen lesbar ist. Eben zunächst mal erfreut man sich und denkt, oho, das ist aber mal was anderes. Und dann kann man natürlich in weitere Dimensionen und Bereiche der Interpretation vorstoßen. Also ich mache mir da anhand dieser Arbeit zum Beispiel Gedanken darüber, wie manipulierbar etwa eine demonstrierende Masse ist. Nicht, man drückt ihnen egal welches Pamphlet in die Hand und sie tragen sie einfach weg, zumindest die Ameisen. Nicht, man kann das auch alles als egalisierend demokratische Geschichte ansehen. Es gibt da unterschiedliche Interpretations- und Lesungsarten und das freut mich dann wieder an so einer Arbeit, die eben dann doch eine Metapher für alles Mögliche darstellen kann.
Wir haben jetzt Hans-Michael Herzog diverse Arbeiten kurz Revue passieren lassen. Wir können natürlich längst nicht auf alles eingehen. Wenn ich jetzt so die Tour d'Horizon mache, dann fällt mir auf, dass doch so eine Art Bild eines Kontinents entsteht von Lateinamerika mit seinen sehr vielen verschiedenen Ländern, auch mit sehr unterschiedlichen Geschichten. Aber insgesamt ist es doch ein sehr düsteres und auch ein verzweifeltes Bild. Also selbst in den Arbeiten, die doch etwas zumindest vordergründig humorvoll sind, wie zum Beispiel auch Liliana Porter, die mit Spielzeugfigürchen also kleine Szenen inszeniert und deren Arbeit ja auch den Titel trägt For You, Para Usted, die der Ausstellung den Titel gegeben hat. Es entsteht ein düsteres Bild. Ist das jetzt, weil Sie, wie Sie sagen, auf diese gesellschaftlich orientierte Kunst achten oder ist das repräsentativ für die Videokunst, die auf diesem Kontinent in den letzten 10 Jahren entstanden ist?
Es ist natürlich überhaupt nicht zu leisten, ein Bild der lateinamerikanischen Videokunst der letzten 15 Jahre wiederzugeben. Gleichermaßen ist auch diese Ausstellung wiederum nur ein Ausschnitt aus den Videoarbeiten, die wir in unserer Daraus Lateinamerika-Sammlung haben. Trotzdem muss man natürlich dazu sagen, mein Interesse ist schon, am Leben zu bleiben und an Kunst zu bleiben, die mit dem Leben zu tun hat. Aber ich würde mal über den Daumen gepeilt behaupten, dass etwa in der gesamtlateinamerikanischen Kunstproduktion, Videoproduktion in dem Fall, etwa 60-70% der Künstler sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Dann gibt es natürlich ganz andere Arbeiten, die ja eher ins Ästhetische gehen, die sich auch mit der Videogeschichte oder mit anderen kunsthistorischen Phänomenen auseinandersetzen. Sagen wir es mal ganz einfach. Wenn Gary Hill ein lateinamerikanischer Künstler wäre, weiß ich nicht, ob ich unbedingt seine Videos kaufen und zeigen würde.
Weil Gary Hill eher jemand ist, der formale Experimente gemacht hat. Also er ist ja ein großer Pionier der nordamerikanischen Videokunst und auch für die europäische Szene sehr wichtig. Das heißt, er ist ihnen zu formalistisch.
Ja, so könnte man das ganz einfach nennen und letztlich zu wenig aussagestark oder kräftig.
Sie hören die Sendung Reflexe. Ich bin im Gespräch mit Hans-Michael Herzog. Wir haben jetzt zuerst einmal gesprochen über die Werke in der Ausstellung Paraosthet und auch über die Tendenzen, die Sie für diese Sammlung interessieren und die ja zu einem großen Teil auch repräsentativ sind, wenn ich Sie richtig verstanden habe, für das, was sich in der jüngeren lateinamerikanischen Videoszene abspielt. Zeitraum letzte 10, 15 Jahre. Jetzt vielleicht noch mal eine kleine Rückblende, vielleicht auch einen Vergleich. Die Gattung Video wurde ja eigentlich in Europa, Nordamerika entwickelt, erfunden. 40 Jahre Videokunst hieß eine Ausstellung vor 2, 3 Jahren. Wie situieren sich die lateinamerikanischen Künstler? Was sind da die Wege der Aneignung, Ausbildung? Wie selbstständig ist das passiert, Hans-Michael Herzog?
Da müsste man eigentlich gleich mal korrigieren, denn es gab, genauso wie bei der Pop-Art, wie bei der Konzeptkunst, wie bei allen Stilrichtungen der sogenannten westlichen Kunst im Verlauf der letzten vielen Jahrzehnte, immer eine gleichzeitige Entwicklung auch in Lateinamerika. Man weiß gar nicht, wie das und wie entwickelt viele lateinamerikanische Staaten um 1950 schon waren, gerade auch in Bezug auf Education etc. Die waren uns schon jahrzehntelang überlegen, als wir erst in Deutschland zum Beispiel nach dem Krieg anfingen, uns zu überlegen, wo es langgehen soll. Es gibt natürlich und gab eine ganze Reihe videoexperimenteller Künstler schon in der frühesten Zeit, parallel zu den anderen Entwicklungen. Nur ist es so, dass das derartig peripher an dem dortigen Mainstream damals vorbeiging. Also es wurde natürlich nie in die Öffentlichkeit gebracht und dadurch sind diese Arbeiten schlicht irgendwo in Ecken vergammelt und werden nur mit sehr viel Mühe, wenn überhaupt, wieder gefunden und rekonstruiert. Solche Arbeiten brauche ich nicht in die Sammlung zu integrieren. Unabhängig von diesen restauratorischen Mühen sind die Produkte dann eben genauso, wie sie bei uns auch waren, mal kläglich, mal besser. Eines der Kriterien für diese Sammlung ist ohnehin, dass ich eben versuche, einem vielleicht antiquierten Konzept hinterher zu jagen, aber ich möchte originelle Arbeiten haben. Und ich bin in dem Sinn kein Kunsthistoriker, dass ich jetzt einfach zeigen muss, enzyklopädisch, schaut mal, in Lateinamerika ist das zur selben Zeit auch schon gewesen. Das reicht mir, wenn das geschrieben steht irgendwo, das brauche ich aber nicht zu zeigen.
Das heißt auch, dass Lateinamerika jetzt nicht einfach ein Ort ist, wohin bestimmte Ideen aus Europa oder Amerika importiert oder exportiert wurden, um dann quasi auf lateinamerikanisch nochmal nachgemacht zu werden. Also es gibt eine Eigenständigkeit der Entwicklung.
Unbedingt und das wirklich schon seit über 100 Jahren. Es gab ja ein sehr wichtiges und interessantes Manifest von Oswald de Andrade, einem Brasilianer, das war noch vor Mitte des vergangenen Jahrhunderts, nämlich die Idee des Anthropophagismus, also der Menschenfresserei, gerade um diesem Argument immer aus dem Westen Lateinamerika vorgeworfen, ihr recycelt ja nur unsere Ideen, um dem es entgegenzustellen und zu sagen, so, ja, wir bekommen auch von euch Ideen und die fressen wir eben und scheiden sie dann entsprechend wieder aus, filtern sie. Und der hat eben damit aus dieser Not eigentlich eine Tugend gemacht. Und wenn man denkt, was sich in den 50er Jahren bereits alles abgespielt hat, an direktem Austausch zwischen Lateinamerika und vor allem Europa, gerade Max Bill, Frankreich, auch Deutschland, Hochschule für Gestaltung in Ulm etc., dann ist das sehr viel mehr, als es später jemals wieder wurde.
Also diese frühe Videokunst, die war offenbar nicht sehr präsent. Wie ist denn das heute mit der Videokunst, dieser lateinamerikanischen?
Ja, die Präsenz ist nicht so furchtbar, denn ähnlich wie bei uns, würde ich mal sagen, wie wird denn bei uns Videokunst wahrgenommen und von wem? Nicht, wir haben in allen lateinamerikanischen Ländern, genauso wie in allen europäischen, eine Schicht, eine gesellschaftliche Schicht, die sich für Kunst interessiert und die in die zahlreichen Institutionen vom großen Museum bis zum kleinen experimentellen Raum geht, regelmäßig Dinge besucht und entsprechend dann auch Videokunst wahrnimmt. Prinzipiell würde ich behaupten, dass in Lateinamerika die Entwicklung von Kriterien von Seiten des Betrachters im Verhältnis zu Europa im Argen liegt, weil man einfach noch nicht so viel Möglichkeiten hatte, auch in der Breite Dinge zu sehen. Andererseits steht dem dann wieder in Europa entgegen, dass genau diese Mittelklasse normalerweise, ja, Besucherschicht, sich schnell eine gewisse Arroganz zugelegt hat und behauptet oder von sich glaubt, die Dinge schon verstanden zu haben, was natürlich auch nicht der Fall ist.
Das heißt, die Werke, die realisiert werden, werden vermutlich im nordamerikanischen, europäischen Kunstzirkus, wie ich das jetzt mal nenne, stärker wahrgenommen als in Lateinamerika selbst. Kann man das sagen?
Nein, das kann man nicht sagen. Also sie werden gleichmäßig und gleichzeitig wahrgenommen. Und es ist eigentlich auch aus unserer Sicht natürlich sehr schön, feststellen zu können, dass in den, wir sind jetzt 10 Jahre dabei bei dieser Sammeltätigkeit mit Daraus Lateinamerika, dass in diesen vergangenen 10 Jahren sich die lateinamerikanische Kunst stetig, aber nicht sprunghaft, also nicht so verrückt wie etwa die chinesische Blase, sondern sich stetig weiterentwickelt hat und eine immer größere Präsenz, wie zum Beispiel auch jetzt schön zu sehen auf der Venedig-Biennale, für sich in Anspruch nehmen kann. Und das auf eine relativ natürliche Weise, nicht? Also ohne dass jetzt da furchtbar gepusht wird, sondern auch die Marktentwicklung, die Preise, all das steigt stetig an, ohne verrückt zu spielen. Und ich denke, das ist eigentlich eine sehr elegante und adäquate Art und Weise, sich in der Welt dann auch zu manifestieren.
Mir ist genau das auch aufgefallen. Und ich frage mich, ob das auch damit zu tun hat, dass das doch Werke sind, die nicht einfach so gefällig sind, die doch voraussetzen, dass man sich auch mit der gesellschaftlichen Realität auseinanderzusetzen bereit ist. Wie sehen Sie das, Hans-Michael Herzog?
Gut, immer generell gesprochen, selbstverständlich muss man einfach sehen, dass in Lateinamerika nicht nur heute, sondern schon vor 50 Jahren, unabhängig davon sind die Lateinamerikaner natürlich sehr viel krisenfester und weniger krisengeschüttelt als irgendwelche anderen Völker, die jetzt in diesem Moment mit der sogenannten Krise furchtbar schreien. In Lateinamerika gibt es immer Krise, deshalb hat man sich schon längst daran gewöhnt und geht einfach zur Tagesordnung über. Die Beobachtung des Restes der Welt war aus Lateinamerika gesehen immer sehr viel genauer als andersrum. Das liegt natürlich auch an dieser, ich nenne das Arroganz, Ignoranz Nordamerikas, Europas. Man denkt, man ist der Nabel der Welt. Der Rest braucht einen nicht zu interessieren. Und wenn, dann das Folklorische, Ethnologische etc. Dort hat man sich immer minderwertig gefühlt. Und das ist auch ein Punkt, an dem wir arbeiten, dass sich die dortigen Bevölkerungen und Kunstschaffenden endlich hoffentlich eines Tages nicht mehr minderwertig fühlen. Aber aus diesem Minderwertigkeitskomplex heraus versuchte man, und das gilt bis heute natürlich ganz minutiös, das gesamte Weltgeschehen, soweit überhaupt erfassbar, in sich aufzusaugen, zu verarbeiten, zu integrieren, um à jour zu sein mit dem Rest. Und das hat natürlich zu einem enormen Bildungsstand und Wissensstand schon immer geführt, der heute explosionsartig noch sich vergrößert hat, so dass die ernstzunehmenden Künstler ein Startniveau haben, das über dem liegt, etwa in Europa.
Sie haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, Hans-Michael Herzog. Daraus Lateinamerika, das ist eine Sammlung, die seit nunmehr etwa 10 Jahren im Entstehen begriffen ist. Und Sie schreiben selber, auch in den Pressetexten, das ist inzwischen die größte Sammlung lateinamerikanischer Kunst in Europa. Wie kam es eigentlich zu diesem Interesse, zu dieser enormen Sammlungstätigkeit?
Ruth Schmidhane, der die Sammlung zu 100% gehört, hatte Kontakt mit mir im Jahr 1999 und trug sich damals mit dem Gedanken, eine Sammlung lateinamerikanischer Gegenwartskunst aufzubauen, das auf dem Hintergrund eines Erbes, das ihr Mann, der Stefan Schmidhane, nach dem Tod seines Bruders Alexander und nach dem Tod von Thomas Amandi gemeinsam die Daros-Sammlung aufgebaut hatten, sich entwickelt hatte. Dazu kommt, dass sowohl Stefan als auch Ruth Schmidhane seit vielen Jahrzehnten Lateinamerika sehr gut kennen, Geschäfte im Falle Stefans dort am Laufen hatten, im Fall Stefans ebenfalls diese große Stiftung, Avina Stiftung, mit die vorbei an den Regierungen operiert, etabliert hat, und im Falle von Ruth Schmidhane ein ganz persönliches Interesse und auch eine große Zuneigung zu diesem Kontinent. Und in Verbindung mit dem Erbe dieser Daros-Sammlung haben sich damals die beiden überlegt, ja, warum machen wir denn nicht etwas Ähnliches mit dem Rest, sagen wir mal, mit dem Hauptteil Amerikas, nämlich Süd- und Zentralamerika, wo wir jetzt diese vorwiegend nordamerikanische Sammlung geerbt haben. Und so schälte sich langsam im Lauf einiger langer Gespräche die Idee heraus, eine solche Sammlung einfach mal zu probieren, in Angriff zu nehmen. Und das klappte dann innerhalb doch sehr kurzer Zeit, ja, schon einen ganz gehörigen Stock anzulegen, einen Grundstock, auf dem dann der Rest sich weiter aufbaute, sodass wir heute 1000 Arbeiten von 100 Künstlern haben, die in den letzten 60 Jahren entstanden. Also es ist schon vorwiegend der Schwerpunkt auf der Gegenwart, aber wir sammeln auch ganz bewusst 50er, 60er, 70er Jahre da, wo wir Schlüsselarbeiten noch überhaupt erwerben können, die wiederum von Relevanz für die spätere Kunstproduktion sind.
Jetzt ist ja in den letzten 10 Jahren in den Ausstellungen, die man hier in Zürich in den Räumen der Daros Exhibitions, wie es heißt, sehen konnte, allmählich sichtbar geworden, wie diese Sammlung sich konturiert. Es gab eindrückliche Ausstellungen, zum Beispiel auch mit Fotoarbeiten. Es gab Ausstellungen mit Gegenüberstellung der lateinamerikanischen Kunst und der alten Daros-Sammlung. Man hat jetzt dieses Gebirge der lateinamerikanischen Kunst langsam vor Augen. Nun sind Sie daran, in Rio de Janeiro, in Brasilien, eine zusätzliche Bleibe für diese Kunst zu errichten, die Casa Daros. Wie hat man sich das vorzustellen? Wie sieht diese Casa aus? Ist das einfach eine Dependance oder ist das ein größeres Museum als die hier relativ kleinen Räume in Zürich?
Gut, ein Wort noch zur Zürcher Ausstellungspolitik. Mir war und bleibt es angelegen, Ausstellungen, also Ausschnitte aus Lateinamerika zu zeigen, die jeweils nichts miteinander zu tun haben, um einfach die enormen Facetten, die existieren, aufzuzeigen, zumindest in Teilen. In Rio, da hoffen wir, dass wir dann Ende nächsten Jahres, Ende 2010, soweit sind, dass wir die Türen öffnen können, haben wir einen wunderschönen alten kolonialen Baukomplex erwerben können, der jetzt eben im Moment noch umgebaut wird. Das ist ein denkmalgeschütztes Haus, ein ehemaliges Waisenhaus mit 2 riesigen Patios, insgesamt 12.000 Quadratmeter Grundfläche. Und dort, das war schon von Anbeginn unsere Idee, werden wir eben die Casa Daros, das heißt kein Museum im herkömmlichen Sinn, sondern ein Haus, ein offenes Haus einrichten, wo auf der Basis der Kunst selbstverständlich, vor allem aber auch mit und durch die Künstler, gemeinsam mit dem Publikum erörtert werden wird, was die Kunst überhaupt ausmacht, was Kunst generell ist und warum sie so ist und nicht anders und warum das eine Bild rot und das andere blau ist, so dass wir die Menschen partizipieren lassen wollen, also nicht ex cathedra zu vermitteln, Gedenken den Leuten klarzumachen, warum das Kunst ist oder warum die gut ist, sondern dass wir gemeinsam mit allen Leuten durch den Künstler, mit dem Künstler die Kunst betrachten und uns überlegen, was Kunst überhaupt bedeutet. Kunstproduktion heute im 21. Jahrhundert, die natürlich weit entfernt ist von dem, was noch Mitte des 20. Jahrhunderts als Kunstproduktion verstanden wurde. uns damit also auch wirklich den neuesten Entwicklungen sehr stark anzunähern. Und das auf allen Ebenen der Vermittlung, also das geht von der Favela bis zur Universität. Wir haben bereits seit geraumer Zeit die besten Kontakte zu allen diesen Stellen in Brasilien und sind schon sehr unternehmungslustig und freuen uns, wenn wir endlich die Türen öffnen können dort. Die zentrale Idee der Casa Dados ist, eine Plattform zu haben, die für den Kulturaustausch aller lateinamerikanischen Kunstschaffenden zuständig ist, also einen Service zu bieten, die Menschen und die Kunst zusammenzubringen, einzuladen, damit die sich kennenlernen, damit da ganz andere Initiativen entstehen und dann irgendwelche Ballons aufsteigen, die mit uns auch gar nichts mehr zu tun haben. Und das Ganze dann wiederum natürlich auch immer unter einem Aspekt der Globalisierung zu sehen. Also wir werden natürlich dort anfangen, lateinamerikanische Kunst den Brasilianern nahezubringen, also keine brasilianische Kunst in Brasilien zeigen natürlich. Aber darüber hinaus werden wir das dann auch eines Tages öffnen für alle Kunstschaffenden dieses Planeten.
Nun ist es ja eine etwas zweischneidige Sache. Sie haben bei Daros immer sehr großen Wert auf die Education, auf diese Kunstvermittlung gelegt, machen da auch entsprechende Programme für Schüler, für Familien. Und gleichzeitig fragt man sich natürlich, okay, das sind jetzt europäische Sammler, sicher mit einem großen Interesse für die Szene. Jetzt reimportieren sie das nach Lateinamerika und verbinden das noch mit Konzepten. Man denkt natürlich ein bisschen an diese mit aller Vorsicht gesagt, neokolonialistischen Gesten. Das ist aber wahrscheinlich eine Problematik, über die Sie sich Gedanken machen, denn es ist ja eine Frage, mit welcher Haltung man so etwas macht, Hans-Michael Herzog.
Natürlich habe ich auch vor allem zu Beginn unserer Tätigkeit darüber nachgedacht, inwieweit unser Wirken und Handeln überhaupt als solches neoimperialistisches verstanden werden könnte. Aber ich muss sagen, ich bin da schon seit Jahren gar nicht mehr damit befasst. Ich höre diese Idee immer wieder aus dem westlichen Kulturbereich. Ich habe diese Idee noch nie von irgendeinem Lateinamerikaner gehört und noch viel weniger von Brasilianern, die sich natürlich ungeheuer darüber freuen, dass jetzt hoffentlich eine Institution mehr in Rio und in Brasilien tätig sein wird, die ihnen auch nichts vom Kuchen wegnimmt, sondern einfach neue Fenster öffnet, nämlich die Fenster zu den Nachbarn in unserem Fall. Und eben, ich glaube, das liegt an unserer Art, wie wir persönlich, und ich würde das für jeden von uns in Anspruch nehmen wollen, mit der Kunst und mit den Künstlern umgehen, nämlich sehr behutsam, sehr respektvoll und sehr sorgsam. Und ich glaube, das hat sich ziemlich rumgesprochen, zumindest in Lateinamerika. Und wie gesagt, ich habe also nie diesen Aspekt von irgendeinem Lateinamerikaner gehört. Und das sicher nicht nur deswegen, weil die Künstler irgendwie scharf drauf sind, in die Collection zu kommen, denn wir haben sehr viele intensive, auch Streitgespräche natürlich permanent an allen Ecken und Enden, die ich auch gerne führe. Aber diese Idee ist eigentlich von dort nie auf den Tisch gelegt worden.
Das zeigt sich ja auch, dass man in Europa natürlich fast übersensibel mittlerweile auf diese Dinge reagiert, vielleicht auch aus gutem Grund.
Eben, ja, absolut nicht. Also ich meine, mit allem Fug und Recht, hundertprozentig.
Hans-Michael Herzog, zum Schluss unseres Gesprächs über die Videoausstellung und auch über die Daros Collections und Daros Lateinamerika würde ich Sie doch noch fragen, obwohl Sie gesagt haben, jedes Werk ist Ihnen gleich wichtig. Gibt es ein Werk jetzt aus dieser Ausstellung, auf das Sie doch noch mal besonders das Augenmerk unserer Zuhörerinnen und Zuhörer richten möchten?
In dieser Ausstellung, weil wir nicht drüber gesprochen haben und weil ich finde, dass es das Thema der Gewalt sehr behutsam, subtil, aber doch brutal gleichzeitig angeht, ist eine Arbeit aus Kolumbien, die einen jungen Krieger, also einen Armeeangehörigen, einen Soldaten zeigt, der sich die Tarnfarbe aus dem Gesicht wäscht. Und das Besondere daran ist, dass er keine Hände mehr hat. Die sind ihm bei einer Granatenexplosion abhanden gekommen. Und die Würde, die Menschlichkeit, auch die Zärtlichkeit und die Naivität, die gleichzeitig im Gesicht dieses jungen Mannes und in seinen Gesten mitschwingen, ist für mich eine ganz besondere Arbeit, weil sie tief anrührt und gleichzeitig doch auf deutliche Art klar macht, was heute und permanent in diesem Land passiert.
Hans-Michael Herzog, Leiter der Zürcher Sammlung Daros Latinamerika, im Gespräch mit Barbara Basting. Die aktuelle Ausstellung For You, Barostet, mit Videoarbeiten aus Lateinamerika ist noch bis zum 6. September zu sehen. Über das umfangreiche Begleitprogramm, unter anderem für Kinder während der Schulferien, informiert die Internetseite daros.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.